Das Segelreporter Podcast Special.
So, und da sind wir beim nächsten Spezial. Und ich habe letztes Mal ja meine Anmoderation von Google sprechen lassen. Diesmal habe ich ChatGPT gefragt, ob ChatGPT mir mal eine Anmoderation machen kann für den Segelreporter Podcast mit Carsten Kemling, Stefan Boden und Miku. Bitteschön.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Segel-Podcasts. Heute haben wir ein fantastisches Trio an Bord. Carsten Kemling, unseren erfahrenen Segelreporter und Journalisten, Stefan Boden, den leidenschaftlichen Segler und Autor, und Miku, eine talentierte Nachwuchsseglerin. Gemeinsam werden sie über ihre spannenden Erlebnisse auf dem Wasser, aktuelle Trends im Segelsport und unvergessliche Regatta-Momente sprechen.
Und damit hallo und herzlich willkommen. Miku ist auch da.
Ich fasse es nicht.
Miku, ich fasse es nicht.
Letztes Mal Kollaborateur, diesmal eine Mitseglerin. Ach, ganz toll.
Talentiert, das wichtige Wort ist talentiert.
Natürlich. Vielen Dank für dieses.
Wir wussten das
alle. Wunderbare Intro, mein lieber Stefan Boden. Ganz toll.
Nein, das war KI. Oder? Das
ja, natürlich, ist schon klar. Ja.
Pass auf, ich habe einen Screenshot gemacht von der Aufnahme. Ja. Also von dem, was ich ChatGPT gefüttert hat. Ich habe geschrieben, schreibe eine kurze Anmoderation für den Segelreporter-Podcast mit Carsten Kemling, Stefan Boden und Miku. Mehr habe ich nicht gesagt.
Das glaube ich dir einfach nicht.
Ich schicke es dir als Screenshot nachher.
Ja, okay. Ich glaube, ja. Wahrscheinlich ist Miku irgendwas so Katzenvideo-mäßig oder sowas.
Ja.
Ganz ehrlich, ich finde es gut, weil wir haben uns letztes Mal auch über Frauenanteile unterhalten. Jetzt haben wir eine dabei.
Sehr schön. Vielen Dank. Okay.
Und damit sind wir auch schon beim Thema.
Frauen?
Wollen wir heute über Frauen sprechen?
Ja,
auch, ne? Auch, ja, doch, können wir machen.
Violette Orange auf 4, ich setze mal so an. Ja, wie sieht's denn aus bei der New York Vendée? Spannend, ne?
Ja, mega spannend, ne? Ich habe heute auch echt lange nochmal dran rumgebeißt. Ich war leider am Wochenende selber segeln. Ich habe nochmal irgendwie mich mit dem Contender abgekämpft, habe aber tatsächlich bin rein vom Wasser und habe sofort am Tracker geguckt, wie viele wahrscheinlich inzwischen auch. Wie hast du es immer genannt? Tracker. Irgend so ein Wort kam noch. Tracker-Talente, nicht? Tracker. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall.
Tracker-Massaker. Ich drücke auch immer drauf. Ich habe immer. Ach, ist wieder eine Stunde um, Trecker mal wieder. Genau, Trecker fahren.
Finde ich auch. Trecker fahren. Und das war ja auch einfach, ich meine, sonst muss man ja auch sagen, es passiert nicht immer viel, ne? Also wenn der Wind stabil ist, dann fahren die hintereinander her, dann kann man so alle zwei Tage mal sagen, okay, der hat die Flügel und der hat die Foils gebaut und der hat nochmal in der Winterbaustelle sich den Bug abgesäbelt und einen neuen dran gebastelt, da wie Rura auf Hublot oder, und das ist ja auch, finde ich ja auch alles mega spannend. Aber jetzt sehen wir tatsächlich, und das ist eigentlich auch wieder cool, ich sage ja immer, dieser Segelsport, der ist so vielfältig und eben nicht nur zwischen an der Meer mit dem Contender, sondern eben hier so eine Atlantik-Regatta, die ja natürlich wieder komplett anders ist als alle Vorhersagen gesagt. Wie übrigens schon die Hintour, es hieß ja, die Hintour wird gegen den Wind stattfinden, haben wir ja auch schon gesprochen. Und dafür jetzt aber die Rücktour mit vollem Nordwest-Ballermann-Rekordfahrten werden wir da erleben. Und das hatte Michael ja auch schon erzählt, dass Rouillon und Gutschild darauf ja auch gesetzt hatten, gar nicht die Hintour überhaupt erst gesegelt sind. Und jetzt sehen sie sich da in der Flaute rumtreiben und tatsächlich auch gegen den Wind fahren. Also ganz, ganz komische Bedingungen, alles anders. Aber das eigentlich Spannende ist natürlich gewesen, die Entwicklung, die Boris in diesem Rennen in mir genommen hat. Und ja, dass er da in Führung dann lag und wie das passiert ist, das fand ich ja schon mega, mega spannend und setze ich ja nun irgendwie fort, ne?
Ja, ist ja noch knapp jetzt. Ich finde, Boris wirkt so entspannt gerade. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt, im Gegensatz zu sonst. Sonst hat er immer so eine seemännische Schwere. Ich finde, der weiß dann, was er jetzt für ein Boot hat. Der weiß sowieso, was er kann. Und ich glaube, das macht den echt so, auch seine, was er jetzt gesagt hat, so wie es ausgeht und so, das hängt halt auch von verschiedenen Faktoren ab. Ist total spannend und sowas. Aber null verbissen, null irgendwie macht irgendwie lustige Fotos mit seiner Schlafmaske, mit diesem lustigen,
ja,
mit diesem lustigen Muster stimmt, drauf.
Camouflage-Ding ist. Ich habe erst gedacht, das wäre so ein Tigermuster irgendwie drauf, aber es ist, glaube ich, so, so ja. Camouflage, damit ihn keiner sieht, wenn er da irgendwie schlägt. So.
Aber Darlene und er, ich meine, die sind ja schon echt einiges weg.
Hm.
Was, glaube ich, überhaupt keinen Sinn macht, gerade auf dem Tracker, das, ich weiß nicht, ob er das auch macht, man guckt ja, ja immer, okay, wo, wie ist das, wie ist der Wind in 39 Stunden?
Aber, ja, aber so, so ein bisschen schon, du, also, ne?
Ja, nur ja, das stimmt nie, das ist das Lustige.
Ja, ne, das sagen sie ja auch alle, ne? Aber ich glaube, so grob kann man das schon sagen. Ich zumindest, also ich habe ja auch mal eine Zeit, ich habe es mir diesmal eigentlich wieder vorgenommen, dieses virtuelle Rennen nochmal mit zu segeln, hast du ja auch schon mal gesagt, Stefan, gemacht, ja, hast du gesagt, wir müssen unsere talentierte Mitstreiterin auch noch dazu bekommen, also zumindest zu spätestens bei der Vonnie Glot fahren wir mal alle gegeneinander.
Wir fahren die mal alle, genau.
Wer stöhnt da?
Ja. Ja. Doch, da muss jetzt durch. Das kann ich euch da jetzt schon sagen, ihr habt keine Chance. Ja. Genauso wie ihr nicht gesehen habt, ihr habt auch nicht gesehen, dass Boris so entspannt ist, weil er eigentlich jetzt erstmal Richtung Grönland segelt.
Ja. Hab ich, das habe ich vorhin wirklich gedacht. Ich mache den Tracker an, ich war irgendwie unterwegs und denke so, ja, holt er sich jetzt ein Eis oder was macht er jetzt? Er
fährt ja, das ja, was macht er jetzt da oben? Weil er ist jetzt genauso weit von der Ideallinie entfernt in Richtung Norden wie Dallin in Richtung Süden. Und, ja, und das ist ehrlich gesagt, Carsten, komm, erklär ja, du mir das doch mal. Als oberster Matchracer, was hat das für einen Sinn, dass der so weit wegsegelt in den Norden hoch? Zumal ja, da oben eine Leichtwindzone lauert, die sich ihm entgegenschiebt.
Stimmt, das, ich habe tatsächlich auch erst überlegt, was macht er, aber das, was Stefan sagt, das ist mir tatsächlich ja auch genau so aufgefallen und er hatte dieses letzte Video, was ich übrigens sensationell finde, ich meine, der hat ja auch echt, ich hörte ja letztens die Story, dass er mit Cole Brower, heißt er echt Brower oder Brower, jedenfalls, dass er sich da mit der amerikanischen Influencerin zusammengetan, was keiner abwerten. Jemand sagte schon, oh, das ist ja dies nicht nur eine Influencerin, die ist auch um die Welt gesegelt. Ja, genau, wissen wir. Aber der hat sich ja so ein bisschen, das war, fand ich eine interessante Geschichte, dass er sagt, ich habe mir auch ein paar Tipps geholt, wie ich mich auch selbst besser zeigen kann. Ich weiß nicht, ob das wird nicht damit zusammenhängen, aber ich finde schon, man sieht jetzt aus diesem, von diesem Cockpit sieht man mehr. Er hat auch nochmal so einen kleinen Rundgang da gemacht. Und was er auch letztens in dem Pressebriefing auch erklärt hatte, nochmal, dass er sein Bett mit Stoßdämpfern ausgerüstet, das kann man jetzt da irgendwie alles sehen. Aber ich finde tatsächlich auch trotzdem diese Stöße, die er da nimmt. Einmal macht er so richtig so,
Alter,
boah, so ein Crash, oder?
Da ja, kann man sich. Das fliegt in die Kamera richtig, ne?
Ja. Ja, und wie das aus, aber normalerweise, und das sehe ich genauso wie du, Stefan, hat er in solchen Bedingungen nochmal, man konnte ihm oft so anmerken, oh, ich habe schon einen harten Beruf hier teilweise, und das hat er ja auch objektiv in dem Fall, aber das schwang so ein bisschen mit, der weiß was wir nicht wissen, und er hat es ja auch tatsächlich einfach noch nicht so richtig gesagt, und das fand ich heute die, also ich, man mutmaßt ja auch immer, wie genau was du gerade sagst, Michael, wenn, wieso fährt er da so weit weg von den anderen, ne? Und das wäre, ist ja jetzt ein paar Mal auch schon, der hat das ja vorher schon einmal gemacht, als sie noch alle eng zusammen waren, da wäre es auch fast schief gelaufen. Er ist als einziger nochmal hochgefahren Richtung Sperrgebieter und ist erst so auf der letzten Rille nochmal wieder angekommen zu den ersten 5, 6. Und dann lag er wieder neben Darlene und Longvin. Und naja, und die drei haben dann eben diesen Südwind bekommen. Und die anderen, ja, wirklich auch ganz nah dabei, haben ihn eben nicht bekommen. Und naja, das hat im Grunde nachher dann dazu geführt, dass, naja, Longvin ist irgendwie nicht mehr dabei, erzählen wir gleich noch was zu, aber Darlene und, ich glaube, Darlene hat am Anfang dem noch nicht so richtig getraut, der ist noch ein bisschen weiter mit dem Feld gefahren, noch ein bisschen runter und, ja, ich meine, dieser Tracker, den kann man ja jetzt ja auch gar nicht, das ist auch wieder so eine Phase, jetzt steht da irgendwie gerade, ich gucke gerade drauf, 61 Meilen würde Boris hinten liegen, das ist ja Quatsch.
Bei mir sind schon 66 Meilen.
66 schon, siehst du, das ist noch gar nicht aktualisiert. Und das Rennen geht jetzt aber gerade eben nicht nach Osten. Und deshalb insofern, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, jetzt eben, naja, wie viel kann man vorspulen, 30 Stunden oder nicht? Und dann muss man mal gucken, wo fährt denn der eigentlich hin? Und da, wo Darlene ist, meinetwegen 66 Meilen voraus, weiter Richtung Osten, ja, stimmt. Aber die fahren ja gerade nicht nach Osten, sondern die wollen da oben bei Grönland in diesen Wind rein, auf dieses Nordwestströmung, wo sie dann nachher Raumschutz Richtung Frankreich ballern. Und da geht das Rennen gerade hin. Und da ist die Frage, wie kommen die da durch? Und ich glaube, naja, das muss man jetzt mal abwarten, wie Darlene da irgendwie noch runter. Der ist einfach näher an diesem Flautenloch ja eigentlich noch dran. Der kann gar nicht so hochfahren. Und das erklärt, glaube ich, diesen Run da irgendwie nach oben. Und Boris hat das ja schon auch jetzt, als er dieses Video gemacht hat, da hat er das hundertprozentig gesehen, dass das gut abgeht. Er hat es nochmal so spannungsmäßig, so ein bisschen so Cliffhanger-mäßig offen gelassen, aber da haben eben schon die Gegner da von Rouillon und Gottschalk oder TR Racing ja schon die Pressemitteilung rausgegeben. Das hatte ich heute Morgen schon geschrieben. Ja, das ist nur noch ein Duell um den ersten beiden Plätze. Und da unten, wenn man das jetzt so sieht, das sieht ja traurig aus, wie die sich da alle auf einem
Aber die
parkiert haben.
fahren, ja, die fahren jetzt aber auch, als ob die ankern würde, wie sieht sie da
Ja.
aus? Aber die fahren jetzt ja auch hoch gerade, irgendwie
Hm,
alle, würde
ja.
ich sagen, die tendieren jetzt ein bisschen. Und ich weiß nicht, also wenn man jetzt so diese, ich weiß ja nicht, wie genau diese Windvorhersage da in diesem Tracker ist, aber eigentlich, Darlene fährt ja irgendwie genau in den Wind rein, ne? Und
Ja, im
Boris
Moment.
hätte, wenn man sieht, so die Drehrichtung, würde man sagen, wenn er jetzt Glück hat, erwischt das dann irgendwann echt gut. Vielleicht ist das einfach seine Taktik. Ich glaube, ich kann mir auch
Davon
vorstellen,
gehe ich aus.
dass der einfach denkt, ich probiere das jetzt mal, weil ihm kann es im Grunde egal sein. Der hat jetzt echt so gut performt. Ob er jetzt Erster oder Zweiter wird, ich glaube, drunter wird es nicht mehr, außer es geht was kaputt, was wir alle nicht hoffen. Bei keinem. Aber, puh, also,
Ja.
du, das kannst du dir locker angehen lassen. Sagt, gut, dann versuche ich mal da oben an Grönland rumzudödeln.
Das ist die Situation, aber wir dürfen ja nicht vergessen, der macht ja nicht jetzt irgendwas da auf gut Glück. Der hat
Nee, ne,
sein
klar.
Routing-Programm da, da werden Linien eingezeichnet und die sagen, da kann man jetzt hinfahren. Und das hat er natürlich irgendwie sein Routing im Griff und er sieht auch das Routing, das spielt er von Dornen durch. Das Problem war ja nun, das ist vielleicht auch das Erstaunlichste von dieser ganzen Etappe. Alle sagen sie ja, diese Routing-Programme, also diese, die ja auf den Wettervorhersagen viel genauer als wir jetzt hier sehen, da, das ist ja nicht so genau, die haben ja ganz andere Informationen da noch, dass diese Routing-Software, die darauf, auf diesen Wettervorhersagen basieren, also sie sagen ja alle, die haben noch nie so konfuse, schiewe Wettervorhersagen gesehen. Und das ist vielleicht das Erstaunliche. Und deshalb ist es auch zu diesem komischen Split gekommen und Boris war dann plötzlich auch weiter im Norden. Ob das jetzt, also das haben sie ja alle gesagt, zwischendurch, das hat keiner so richtig irgendwie sehen können. Aber jetzt glaube ich, jetzt sind die, ist diese Konfusität, die auch mit diesem Golfstrom zu tun hatte, das ging alles durcheinander. Jetzt sind da, glaube ich, die Wege relativ klar vorgegeben, die Bugspitzen zeigen in die gleiche Richtung und dadurch Darlene auch da hochzeigt, fahren die da oben hin und es geht nur noch zwischen den beiden.
Die Gruppe, die nach Süden fährt, also die südlich der Azoren durch will, wenn man da mal so
Ja.
vorspult im Tracker, so bis hin zu 96 Stunden, ich weiß ja nicht, wie lange die werden ja noch ein bisschen brauchen, um dahin, aber die haben dann so echt die Arschkarte, ne? Weil da kommt es dann nur noch entgegen von Frankreich. Also der Wind kommt bis zu den Azoren eigentlich aus Le Sable d'Olonne.
Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob die wirklich, also das war sicherlich mal eine Option. Am Anfang wurde darüber gesprochen, ob sich so ein Szenario durchsetzt, dass man auch südlich darum fahren kann. Ich glaube das inzwischen nicht mehr so richtig. Ich glaube, weil wie du richtig sagst, ist, wenn man das zurückgeht, wenn die nachher dann irgendwo tatsächlich irgendwie südlich fahren und dabei bei Spanien irgendwo rauskommen, dann müssen sie ja auch kreuzen. Also die müssen wahrscheinlich auch in diese Nordwestströmung und da oben. Aber das weiß ich nicht. Also da müsste ich jetzt auch parallel irgendwie so ein Routing-Programm nebenher haben. Habe ich nicht. Aber Mikro ist es vielleicht nebenbei.
Ja, Miku, wollten wir sowieso fragen, du bist ja so der Schadensbeauftragte, würde man bei einer Versicherung
Der
sagen.
Crash-Spezialist.
Ja, du
Der
hast Infos
Crash-Spezialist.
über die ganzen
Ja.
als
Also, naja,
neben der Frauenbeauftragten,
nur wenige
Vorbeauftragten.
Infos. Aber
Ja.
eigentlich ist gar nicht viel passiert. Es ist gar nicht viel passiert. Nur der arme Nicolas Lunois, der hat halt wirklich seinen Bugspriet verloren. Und zwar zum zweiten Mal. Ne? Da hat es ja zum zweiten Mal gekleppert. Also beim Hinweg ist ihm auf der Hinregatta CEC, Transat CEC, ist ihm der Bugspriet schon weggeknallt. Und jetzt schon wieder. Er beteuert, er hat keine Ahnung, wie das passieren konnte. Also ein bisschen doof. War nämlich genau in dem Moment, als er ein größeres Segel setzen wollte, ein größeres Vorsegel setzen wollte, dass dann vorne am Bugspriet angesetzt wird. Da ist das dann eben weggeknallt. Und zwar genau in dem Moment, als von 8 bis 9 Knoten Wind 18 Knoten Wind kam. Und dann musste er bei dem etwas deutlich stärkeren Wind, musste er dann 1,5 Stunden lang das Segel, was natürlich ins Wasser gefallen war und neben ihm hertrieb, musste das Segel irgendwie reinholen. Das wird meistens dann eben mit den Fallen wieder hochgezogen und wird dann zur Seite gezerrt. Und das ist ein Riesengedöns, weil das wiegt ja ordentlich. Und zeitgleich knallte der Bugspriet immer schön brav gegen den Rumpf. Also da musste er auch schnell aktiv werden, dass es da keine Probleme gibt. Und ja, das ist dann schon, sagen wir mal, ein echtes Chaos für so einen, der eigentlich vorne mitwischen wollte. Und jetzt hat er allerdings das Glück, dass er relativ, also im Moment ist er vorm Wind unterwegs. Das ist dann sehr nachteilig. Aber wenn er später viel aufkreuzen muss, würde ihm der Bugspriet sowieso nicht so arg viel helfen, weil da werden die Segel eben nicht angesetzt. Also insofern ist er noch weiter im Rennen, will noch weiter richtig kämpfen und so weiter und so fort. Ist ja auch einer von denjenigen, die die Option Nord gewählt haben. Ne? Und ja, ich schätze jetzt mal, dass er noch gut ist für eine Top 5. Könnte ich mir gut vorstellen, wenn er
Aber
da noch gut
wie
durchkommt.
nervig, oder? Oder wie ärgerlich, man, besonders wenn das beim ersten, ist er denn an der gleichen Stelle gebrochen? Oder ich meine, hat er irgendwas
Ja,
erzählt? Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Ich meine,
das weiß er nicht. Das hat er
ja,
auch noch nicht bekannt
das
gegeben,
gibt's ja nicht.
beziehungsweise er hätte es höchstwahrscheinlich bekannt gegeben, wenn er es wüsste.
Okay.
Er hat nur beschrieben, wie es beim ersten Mal auf der Hinregatta, wo es da geknallt hat, da ist ihm tatsächlich irgendwie, ist einfach ein Verbindungsteil weggebrochen. Also ganz simpel. Und das kann einfach passieren. Das ist auch ordentlich repariert worden. Ich meine, das sind ja alles Vollprofis. Und das ist dann wirklich gut repariert worden. Und auch bei Imoca gilt, alles, was repariert wurde, hält noch besser als neu. Ist aber eben jetzt in dem Fall wahrscheinlich an einer anderen Stelle nochmal geknallt. Ne?
Vielleicht müssen wir doch mal Helge von der Linden hinschicken. Oder?
Stimmt, ja, genau.
Vielleicht falsches Material
Das
genommen
ist
oder
aber
sowas.
genau falsch.
Nee, ich finde immer, ich habe gestern, als ich dieses Boris-Video gesehen habe und auch mit Nikolas diese ganzen Geschichten und auch dann mit Clarisse auf der Hintour und so, ich habe da schon mal darüber gesprochen, ich denke immer so, was sind das für Menschen? Ernsthaft? Also so wie Boris da, also allein wie der da rumgeflogen ist, sorry, aber ich könnte das nicht. Also ich könnte da nicht irgendwie, nicht mal 3 Stunden würde ich auf dieser Karre sitzen. Ich würde anrufen und sagen, sag mal, kann mich einer abholen? Ich habe da keinen Bock drauf. Und dann hast du natürlich noch, bist du immer noch alleine und dann hast du noch Sonnenmist. Also wenn man sich vorstellt, dieses Segel wieder an Bord zu holen auf so einem Boot, du bist ja auch nicht irgendwie, du bist ja jetzt nicht in der Bucht von Eckernförde, sondern du bist irgendwo auf dem Atlantik. Da ist ja auch ein bisschen, ne, also Schwell wird da schon sein und dann musst du dieses tonnenschwere Ungetüm da rein und das noch fixen. Zieh so den Hut vor denen, die das machen, wirklich. Ich finde es unglaublich. Und dann wollte ich noch zu dem Video von Boris sagen, was einen dann aber wieder so ein bisschen heimelig macht, finde ich sogar, ist, als er, das finde ich sehr lustigen Moment in diesem Video, als er seine Küche zeigt und darunter denke ich, guck, das ist wie bei uns eigentlich, weißt du, unter der Spüle steht so die WC-Ente, da stehen so Reinigungsmittel.
Echt?
Ja, wirklich,
Echt?
muss nochmal
Habe ich
zurückspulen,
nicht gesehen.
da sind wirklich so kleine Fläschchen zum Saubermachen oder was es immer ist. Das war so ein bisschen, ach, hat aber gemütlich da in seiner Küche.
Ja.
Aber trotzdem wirklich, ich finde,
Geil.
und das ist jetzt ja, und Boris sagt ja noch, ja, ist ja nur ein kurzer Schlag darüber, so ähnlich drückt er sich ja aus. Weil wenn du das dann 80 Tage Vendée machst, gut, die haben jetzt nicht immer solche Bedingungen, aber das gerade finde ich, glaube ich, Also mir wird das, also ich würde wirklich, ich würde anrufen, Stefan möchte aus dem Bällebad abgeholt werden.
Ja, aber das ist auch, man muss das wirklich so sehen, das ist eben die hochsportliche Seite an diesem Solo-Segeln. Ja. Und zwar die athletische Seite, ne? So muss man es wirklich sehen. Denn, also erstens mal, das, was eben Carsten schon beschrieben hat, dieses Rumliegen, da kann dieses Bett noch so komfortabel abgefedert sein, es ist sehr, sehr schmerzhaft auf
die Hölle.
Und es ist eine schwierige Angelegenheit. Aber davon mal ganz abgesehen, eben wenn sowas passiert, Segel fällt ins Wasser, was es auch immer sein mag, die arbeiten da hinten an den Grindern, also wirklich, das ist harte Arbeit. Und zwar nicht nur für Männlein, sondern eben auch für Weiblein. Und das ist einfach der athletische Aspekt in diesem Sport. Ganz oft sagt man ja, was machen die denn? Die segeln mit dem Autopiloten um die Welt. Die müssen ja noch nicht mal steuern. Ich meine, das ist doch alles Quatsch, weil wirklich das Athletische an der ganzen Geschichte ist alles außenrum. Ja? Sobald irgendwas kaputt geht, dann wird's schwierig. Auch übrigens mental. Darf ich gleich weitergrätschen? Mental.
Oder warte mal, ich wollte danach nochmal, ich finde ja auf, das finde ich ja auch alles richtig im Grinden, aber ich, also dieses Rumgejammer kann ich allerdings auch nicht so richtig hören. Ich finde das gut, man kann es so sehen und man sieht genau, dagegen steht eben so ein Call, ja, okay, die fahren mit dem Autopulli da. Auf jeden Fall ist das harte Arbeit, auf jeden Fall ist das brutal. Aber das ist nun auch deren Job und es ist echt ein hammergeiler Job. Und besonders wenn du, weiß ich nicht, wahrscheinlich da auch in Grönland segelst und jetzt auf dem Weg bist, den größten Sieg deiner Karriere da einzufahren oder zumindest zweite. Und die anderen, die eiern da alle unten auf dem Pack in der Flaute rum und Lovin, der echt einen geilen Call gemacht hat, sie sind ja zusammengefahren, Boris ist ja da mitgefahren, die haben sich auch ausgetauscht, sagt er, weil sie Angst hatten zwischendurch in der Flaute, da bevor sie diese erste Tonne da rundeten oder diese Marke, ist ja keine Tonne, diese virtuelle Marke, da haben sie ja echt den genialen Move gemacht und Lovin hat den zuerst gemacht und Boris ist hinterhergefahren. Ich will jetzt, ist auch eine Entscheidung, soll ich das nicht abwerten, aber der hatte eben die gleiche Entscheidung getroffen und die anderen, was hatte ich denn gesehen, Burton, der ist direkt hinter ihm durch, der ist, weiß ich nicht, war dann 200 Meilen hinter, nur eine so eine Entscheidung, aber wenn das natürlich alles klappt und du bist noch dabei und dann fährst du auch noch vorweg, aber da gibt's ja nichts Geileres, da kannst du auch ein bisschen, dann halten die, glaube ich, und das sieht man auch in dem Video von Boris, dann halten die so ein Gerappel da auch ganz, ganz gut aus und besonders, wenn er sagt dann, oh, das ist wahrscheinlich noch 2 Tage und dann fahren wir da los, dann fährt er aber auf einer Euphoriewelle von Grönland aus bis nach Les Sables und das kann, glaube ich, auch keiner mit Geld bezahlen. Also das sehe ich jedenfalls so als Racer. Da stelle ich mir viel krasser vor, eben, wie gesagt, Lovin, der echt einen super Call gemacht hat. Und dann ist eben schon der Bugspiel. Der war ja auf der ersten Regatta, der Hinregatta ja auch Top 3. Und jetzt ist so ein Ding da wieder passiert. Und genau an einem Moment, wo es eigentlich da vorne abging, da gehört der eigentlich dazu, zu den Dreien. Also das ist wirklich ein harter Moment, rein psychologisch. Und dann sitzt du auch noch auf diesem Rappelstuhl da und dann tut es, glaube ich, richtig weh. Ne? Und ich glaube, das sind so die Härtefakten. Aber
na, es gibt ja dann auch, am Ende steht man da, also die so als da, am Ende des Feldes durchsemmeln, bei denen kommt ja noch dazu, dass die, also nicht also die haben nicht so einen geilen Job, weil sie auch übrigens gar nicht diese Kohle dafür kriegen. Die sparen sich da, die PPR. Das
ist ein anderer Fall.
Die Liegeplätze. Die werden aber genauso durchgerappelt, ne? Also muss man schon.
Die verdienen auch nicht das Geld dafür, genau. Die haben nicht das Schmerzensgeld oder dass sie Profis sind, sondern da hast du definitiv recht. Ja.
Aber ich habe übrigens, das ist, also ich mich fasziniert sowas immer, was Menschen so machen, wozu die bereit sind und sowas. Also das finde ich auch so Tour de France zum Beispiel total Wahnsinn, das, was die Jungs da abziehen. Ich bin wirklich auf die Vendée so richtig draufgeflogen, das ist ewig her, Bernhard Stamm hat irgendwo im Südpazifik, da gibt es ein Video, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich suche das mal und pack mal den Link in die Shownotes, da kentert der, da geht der nach hinten, du siehst den nur so eine rückwärtsgewandte GoPro und dann geht der achtern, steigt der hinter den Spiegel, der ist auch weg und dann, weil er irgendwas am Wassergenerator machen will oder irgendwas und dann fährt er eine Patenthalse, die Karre läuft aus dem Ruder und die Karre liegt quer und dann klettert der da wieder rein und dann macht er da dies und tüttelt da, macht die Line, alles in einer Seelenruhe, richtet das Boot wieder auf um gleich wieder in die andere Richtung zu kentern, weil er noch nicht fertig war. Dann geht das wieder, siehst du ihn erstmal gar nicht, denkst, ist er noch da, dann klettert er an der Kamera vorbei. Mittlerweile ist das Bild natürlich auch andersrum. Und ganz zum Schluss ist er fertig und fährt wieder, weißt du, ich meine, ist ja nicht, wie gesagt, nicht auf dem Mögelsee, sondern der ballert dabei, du siehst schon wieder eine riesen Heckwelle, die Wellen rauschen da vorbei. Und dann setzt er sich auf die Sylkante und trinkt, ich weiß nicht, ob es eine Flasche Orangina oder Fanta ist, so auf Ex aus, in so einer Limonade. Dann denkst du so, ey, das ist so krass, das ist wirklich so krass. Aber die können das.
Aber ich glaube, das musst du wirklich unterscheiden. Ich meine, Michael kann da vielleicht noch mehr zu sagen, aber ich glaube auch diese, und gerade diese früheren Zeiten, wir kennen ja auch noch diese, oder diese, ich fand diese Story immer gut von dem Tony Bullimore, der sich dann irgendwie auf die Zunge gebissen hat und die dann vorm Spiegel selbst genäht hat. Das, also, nee, gar nicht. Nee, das war nicht Bullimore, ne, oder? Michael? Hilf mir mal weiter. Nee. Mit der Zunge, das war hier.
Das war der Brock.
De Brock, genau, so ähnlich, auch mit B, genau. Und der, ja, De Brock, der ist eigentlich nur dadurch berühmt geworden. Und ich meine, und heutzutage muss man aber sagen, und auch gerade diese Vonnie Globe, das ist so viel professioneller geworden. Und also die haben damals auch, die mussten sich so durchkämpfen, wie wahrscheinlich auch jetzt die weiter hinten im Feld. Aber vorne diese Truppe, wie gesagt, 13 neue Boote, das sind schon, und auch Boris, das sind einfach richtig gut bezahlte Profis, die natürlich bei einer, wie bei einer Tour de France auch, die machen ihren Job. Und ja, das gehört, und die machen den teilweise gut oder oder eben nicht so gut. Und naja, also dafür werden sie schon bezahlt und die müssen dann auch gut machen, alles okay. Aber das muss man auch immer nochmal so dahinter stellen. Diese alten Zeiten sind da an der Spitze, glaube ich, dann schon so ein bisschen vorbei.
Ja, das ändert aber trotzdem nichts an der Athletik, Leute. Am Athletischen, die sind trotzdem nach wie vor stark athletisch unterwegs, sobald es da irgendein Problem gibt. Und es könnte meines Erachtens nach, ist es tatsächlich noch viel mehr als vorher, weil diese Schlagfrequenz, ne, das wird wirklich unterschätzt von außen, wenn man das nicht selbst mal erlebt hat. Und ich meine, ihr habt es ja eben selber gesagt, auf dem Video sieht man, ahnt man es schon. Aber ich habe mich zum Beispiel länger mit Isabel Joschke darüber unterhalten, als die damals von ihrem überhaupt auf die Foils umgestiegen ist. Ne? Die hat mir das wunderbar erklärt, indem sie einfach gesagt hat, Leute, jetzt knall ich jede Welle, fahre ich nicht rein, wofür eigentlich mein Boot gemacht ist, nämlich spitzer Bug und so weiter und so fort, sondern ich knall von oben drauf. Immer wieder aufs Neue. Und das erschüttert das Boot in einem Maße, wir müssen alles neu überdenken, waren damals ihre Worte. Und das ist ja auch so ein Aspekt, den sieht man ja auch beispielsweise bei der Vendée Globe dann, bei ihrer letzten Vendée Globe, also, ja. Es ist schon, es ist eine schwierige Angelegenheit, eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, jetzt mit diesem von oben auf die Wellen knallen. Und ich möchte es nochmal sagen, es ist nicht zu unterschätzen, obwohl es geht ja gar nicht ums Jammern oder sonst irgendwie was, sondern es geht wirklich um den athletischen Aspekt in dieser, bei diesem Segelfegen. Ja,
aber ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, wenn wir doch nochmal wieder bei der Konstruktion, dass, wenn du Isabel gerade ansprichst, das ist ja sehr, sehr, sehr spannender Aspekt, weil sie hat ja, wie du schon richtig sagst, ein umgebautes Boot und auch die alten Boote, sag ich mal, der letzten Generation, hier Gutschalt fährt ja das andere und von Darlin ist ja auch Frau Krämer, fährt das zweite schnelle Boot von Verdier, die verhalten sich durchaus anders, und zwar auch so, obwohl die für als Foiler gebaut wurden sogar. Und die neue Generation, das ist ja eben auch ein Ding von Boris, ich meine, hat man drüber gelächelt, doch am Anfang schon, da haben ja alle gesagt, oh, der hat ja sich so einen Bus gebaut, der ist so alles bequem und der dödelt da irgendwie drüber. Na ja, aber in solchen Situationen ist das ja genau wichtig. Also der kann halt einfach ein bisschen länger auf dem Gaspedal stehen, aber auch so eine Kiste von Richomme jetzt, die Koch-Finot-Designs, die sind einfach, die knallen eben nicht so rein. Die sind so darauf, designed dafür, zwar meistens eben auf dem Raumschutzkurs, dass sie eben nicht diese extremen Abstoppprozesse haben, dass sie einfach kontrollierter fahren, das erzählen alle. Es geht eben nicht darum, die großen Highspeed-Geschichten dahin zu bekommen, sondern eben konstant höhere Geschwindigkeit und Naja, okay, das ist auf dem Armwindkurs oder wenn so eine konfuse Seas, wie das Video, das wir jetzt schon ein paar Mal zitiert haben und besprechen, wie es darauf zu sehen ist, da sieht man, dass diese Stoßdämpfer da auch nicht vorhanden sind. Aber wie muss das erst bei den anderen aussehen? Ne? Also der Vorteil dieser neuen Designs ist eben, dass das alles ein bisschen erträglicher ist, aber erträglich ist dann offensichtlich sehr relativ. Ne?
Ja, nicht. Nochmal zu den Schäden. Es gab noch einen Blitzeinschlag, ne, Miku?
Ja, Manuel Cousin, der hat am Samstagnacht hat er einen Blitz abgekriegt, ne? Und ist oben im Mast-Top in den Geber für den Autopiloten reingeknallt. Und ja, jetzt hat er zwei Autopiloten. Der erste Autopilot ist kaputt gegangen mit dem Blitzeinschlag und dann hat er den zweiten Autopiloten, die haben natürlich immer einen Ersatzteil dabei, einsetzen wollen, hat er festgestellt, dass der auch zum Teil kaputt ist und hat aber schon angekündigt, okay, er nimmt jetzt alle Segel runter, lässt sich treiben und versucht jetzt innerhalb eines gesetzten Zeitraums, ich glaube, er hat sich 12 Stunden gegeben, aus zwei einen Autopiloten zu machen, was ihm tatsächlich gelungen ist.
Ach krass.
Er segelt wieder. Ja, und er segelt wieder unter Autopilot. Ja. Hat dann wieder Segel alle gesetzt und ist los. Um eben genau das zu verhindern, hat er übrigens die Segel runtergenommen, was du eben von Bernhard Stamm erzählt hast, Stefan. Nämlich, weil die Boote drehen dann durch. Ne? Sobald der Autopilot eben nicht mehr funktioniert, dann bist du vor nichts mehr sicher. Dann fahren die Patenthalsen oder drehen einfach mal in Wind oder was es auch immer sein mag. Auch bei leichten Winden, in denen das übrigens passiert ist. Also da hat er Glück gehabt, der Cousin, dass der Wind eben da in dem Moment, als das Gewitter über ihn drüber weg ist, nicht sehr stark war. Ja. Gut, also der ist wieder unterwegs. Und als drittes Problem hatten wir dann noch
Seine Cousine,
unsere
oder?
Freundin
Cousin und
bitte?
Cousine.
Justine, ja.
Die
Die
ist doch
Cousine.
seine Cousine, oder nicht? Cousin und Cousine. Ah, total witzig. Ja, okay, sorry.
Ja,
Ich gucke mal, ob ich
also.
das vielleicht rausschneide. Nee,
Ja,
ich lasse es als Mahnmal drin, Carsten.
Oh ja,
Ja,
genau.
okay, das ist ja, wieso heißt man Cousin, Mann? Ja, okay. Nein, alles gut.
Ja.
Michael, wir nennen ihn jetzt den Podcasten, ne?
Stimmt, das hat er mir schon angedroht. Ach, ihr
Wie
seid aber alle
kann man nur in Podcast-Zeiten Carsten heißen? Genau.
Sehr witzig, sehr witzig. Ja,
So,
okay, jetzt
also.
erzähl von warmem Metro, weil die hat sich ja, glaube ich, auch 360 Grad. Ich habe sie nur auf dem Tracker gesehen und nachher, ja, was ist denn da passiert? Also irgendwie was stimmt da
Ja,
nicht?
nee, da ist gar nicht viel passiert. Da ist einfach Blackout. Die hat
Ach
aber
so.
keinen Blitzeinschlag gehabt, sondern die hatte
Aha.
einfach einen Blackout, einen elektronischen Blackout an Bord. Das ist ja so immer so ein Ding, da wird ja immer mitunter milde gelächelt an Land, wenn es heißt, ich habe einen Blackout.
Ja,
Ne? Ähm,
aha.
weil das wurde früher ganz oft, und gehen wir jetzt mal kurz von Frau Metro weg, das wurde früher ganz oft auch als Zeichen dafür gewertet, wenn ich mal gerade nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Jetzt tue ich mich einfach ausklinken. Und das war aber bei ihr jetzt keineswegs der Fall, sondern sie hat tatsächlich in einer ganz guten Position, hat sie tatsächlich irgendwie einen Stromausfall gehabt, Blackout, wie man das so schön nennt. Und da müsste eigentlich auch bei ihr der Autopilot dann auch tatsächlich nicht funktionieren. Deswegen auch die Drehung auf dem Trecker. Und die
Okay.
dürfte einfach eine relative Zeit von 2, 3 Stunden auch mehr oder weniger rumgetrieben sein. Sie hat allerdings keine Segel eingeholt, sondern hat sich gleich daran gemacht, ihren Autopiloten, ne Quatsch, Autopiloten, eben das ganze elektronische System wieder in Schwung zu bringen. Was ihr gelungen ist, sie sagt im Video, es funktioniert wieder zu 100%.
Okay,
Und jetzt
ja.
segelt sie ja auf Höhe mit Herrn Rouillon. Was ja
Ist
auch
wieder
krass ist.
dabei, ne? Also, ja.
Ja,
Ja, ich finde es auch krass, dass die ja offenbar alle neben diesen athletischen Fähigkeiten, von denen du gesprochen hast, auch so wirklich so MacGyvers sind. Ich meine, man muss ja auch, man hat den ja, also ich habe den nie vergessen, ich habe mich immer gewundert, warum er keine Sponsoren findet, die den mit Geld überschütten, weil der marketingmäßig so cool ist. Conrad Coleman, ich meine, das vergessen manche, dass der sich da mal so einen Notrick zusammengebastelt hat, ne? Mit dem er dann auch noch ins Ziel gefahren ist. das musst du erstmal machen. Also, wie die alle reparieren und aus zwei Autopiloten ein. Ja. Michael, da wollte ich dich fragen, was passiert eigentlich? Wisst ihr das, wenn dir jetzt da mitten drauf der Autopilot ausfällt, was machst du denn dann? Ich meine, du musst da abgeborgen werden. Du kannst das Ding ja nicht mit der Pinne nach Hause fahren, oder?
Nee, du kannst es nicht mit der Pinne nach Hause fahren.
Also per Hand.
Ein paar Tage, ne? So lange durchhältst. Ich meine, das ist doch dem, wie unserem Oliver Heer passiert, ne? Auf der Hintour. Der hat doch auf jeden Fall ein paar Tage da per Hand steuern müssen und bis er dann ja auch das wieder MacGyver-mäßig zusammengebastelt hat. Aber da ist, bist du dann eigentlich dann vom Ausfall oder dich irgendwie ja abbergen. Ja, wahrscheinlich. Wenn es so extrem kommt, weiß ich nicht, letztlich vom Frachter dann irgendwie. Keine Ahnung. Aber
ja, auch da, also das wohl nicht. Also bisher, soweit ich mich entsinne, gab es eigentlich noch keine Totalausfälle, weil der Autopilot ausgefallen ist, auch in den vorangegangenen Regatten. Irgendwie kriegen sie es immer dann doch nochmal gebacken. Mhm. Also, dass sich jemand abbergen ließ, weil der Autopilot nicht funktionierte. Also ist natürlich theoretisch möglich, gebe ich dir absolut recht, Carsten. Mhm. Aber ich kann mich nicht entsinnen, dass es jemals schon mal stattgefunden hat.
Nee, ich glaube, da denke ich eher so Cruiser-Geschichten, ne? Oder ist ja oft dann, wenn dann Elektro draus, oder es ist dann auch eher ein Grund, man muss ja auch immer denken, sag mal, Blackout dauerhaft, klar, Autopilot, aber da hängt ja auch dann, okay, Wetter auch doof, wenn man es nicht hat, aber Watermaker ist ja meistens das Ding. Da hast du plötzlich, hast ja kein Wasser mehr. Was und die haben jetzt mehr. Irgendwie Kanister mitgenommen, noch und nöcher, um sowas auszugleichen, weil das wäre halt einfach zu schwer. Oder Bierkästen dabei oder keine Ahnung. Aber ja, das ist dann oft der Ausschlussfaktor, wo du dann so ein Rennen dann auch aufgeben musst. Oder ich meine, okay, bei so Cruiser-Geschichten passiert sowas ja schon mal, dann, dass sie dann sagen, okay, das geht jetzt nicht mehr, oder bei Amateurregatten oder.
Gibt es eine Prognose, wann die ankommen?
Ich weiß nur, dass es länger ist als je gedacht. Es wird ewig lang und wird auch keinen Rekord geben. Und natürlich aus den genannten Gründen, weil man auch gegen den Wind ist, aber ein genaues Datum habe ich jetzt gerade auch nicht parat.
Also aber eine Woche wird das dauern. Dann,
ja, und wie sie dann in Grönland da vorbeikommen oder ob da alle nochmal hinfahren oder das ist das ist ja wirklich, wirklich
vielleicht, ich meine, am 24.06. ziehe ich nach Kiel um. Vielleicht sehe ich die ja noch vorbeitreiben.
Stimmt. Kiel, weißt du. Das ist ein kleiner Umweg.
Kiel wirklich so weit im Norden?
Ja. In Grönland, ja.
Ja, von Grönland ist das, bist du ratzatz da. Deshalb bin ich da
auch schon mal Pottwale vorbei. Ja.
Genau. Schlei-Grönland ist eine normale Strecke, so zu Pfingst.
Trainingsstrecke.
Genau.
Das ist klar.
Aber ich würde auch sagen, eine Woche, ich meine, wie lange haben die hin? Hat doch nur eine Woche gedauert, ne? Da waren die relativ schnell, ne?
Mhm. Ja, da waren sie.
Und jetzt sind die schon seit. So geballert, ne? Seit Donnerstag unterwegs? Nee, seit wann sind die? Die sind ja jetzt auch schon ein paar Tage, ne?
Ja.
Naja, das wird noch zäh, glaube ich. Das
zieht sich noch ein bisschen, ja.
Also wir werden noch uns im Podcast noch mal sehen, ne?
Denke ich, ne?
Hören.
Da mit dem Talent an unserer Seite.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Achso, Talent ist ein gutes Stichwort. Ja, wollte ich gerade drauf hinweisen. Ihr habt euer Tippspiel noch im Blick, wenn ihr vorne getippt habt.
Nochmal. Ja, ich wusste, dass das kommt.
Carsten hat Charal, ne?
Ja, das war ich zwischendurch, lag ich nicht so schlecht, aber das sieht jetzt gerade nicht mehr so gut aus. Aber
und
zwischendurch
hab ich dann hatte Thomas Royon, ja klar, weil das hat hier seinen Bootbesitzer. Ja. Ja gut, 7 und 8. Wen hatte ich denn nochmal? Warte mal, wen hatte ich denn noch? Ach, Boris, das stimmt, Boris.
Cousin, glaube ich.
Ja, ich habe noch eine Chance, ja.
Ja, ich glaube. Ja, Daniel hat keiner genommen. Wir haben echt keine Ahnung, oder?
Wir haben alle keine Ahnung.
Zu dritt keine Ahnung. Ne? Also
nee, den würde ich nicht nehmen, knapp, weil man von dem nie was hört. Ich stelle mir das so vor, da ist keine gute Stimmung an Bord. Der sitzt da immer... Ist total verbissen, wahrscheinlich.
Nein.
Der hat auch keine Reinigungsmittelchen unter der Spüle, weil da ist, das würde zu viel wiegen. Also so stelle ich ihn mir vor. Ich kenne den Mann nicht. exzellenter Segler.
Ich glaube, der ist ganz nett. Michael kennst du doch alle.
Kennst du den?
Der ist, ja, ich finde den ganz kennen? Nett, oder?
Was, ja, du. Also kennen. Aber Dana ist wirklich jemand, der total offen und nett ist.
Der kommt
und
so weiter positiv und so rüber. Aber ich kann ihn halt nicht Französisch. Deshalb muss man auch mal aufpassen, wenn man sagt, der kommuniziert so schlecht und macht gar nicht so gut. Aber naja, okay, auf Französisch, ja, das hast du mehr im Griff. Also das zu sehen, wie, ja, der in nur, den...
Es ist eindeutig. Also ich meine, Boris Herrmann hat es mit der PR und mit der Kommunikation einfach, kann man fast sagen, mit am besten drauf von all den Top-Leuten. Und Rouillon ist auch nicht schlecht, wenn er gut gelaunt ist. Im Moment ist er nicht gut gelaunt. Ganz und gar nicht sogar. Ja, und ja, insofern, ja.
Da fand ich ja, das habe ich schon gesagt, Conrad Coleman vor mittlerweile 8 Jahren ist es her, auf seiner Foresight. Da fand ich den ja, was der so an Videos gemacht hat, das fand ich so unfassbar gut. Deshalb, ich wusste gar nicht, der ist aber jetzt dabei und der fährt die Vendée auch mit, ne?
Genau, und der war ja bei der vergangenen Vendée, ist, wenn du dich erinnerst, da hat er doch immer den Co-Kommentator gemacht, ne?
Genau.
Die Englischsprache. Genau. Und da fand ich ihn ja auch schon, da hast du recht, er hat ein großes Talent und positiv, wie er da dabei ist. Aber er hat irgendwie noch nie so ein richtig, ich weiß nicht, hat er auch mal seglerisch, aber das ist ja immer schwierig. Also du musst ja erstmal, um da irgendwie eine Leistung zu bringen, musst du gutes Material haben oder du kommst eben aus diesen ganzen Figaro-Szene, wo die anderen herkommen, so klassisch, die Franzosen, und dann sagen sie, okay, der hat jetzt 3-mal den Figaro gewonnen und der ist ein guter Segler. Bei Coleman oder bei allen Internationalen weiß man das oft nicht so mit dem Background. Man kann die auch nicht so richtig einordnen, ist das jetzt ein Talent oder nicht, oder ist der eigentlich gut und müsste der nur ein gutes Boot haben. Und da ist Boris ja auch so ein bisschen außenrum gesneakt, ne? Also der hat jetzt auch nicht den Track Record da mit in dieser ganzen Szene, so Figaro hin und her, oder, aber der, ja, hat sich da jetzt irgendwie in all den Jahren an die Jahre daran gearbeitet, und Coleman, ja, kann ich nicht so richtig einschätzen. Aber, ja.
Also ich fand ihn, wie gesagt, ich habe immer noch im Blick, also dass er zu Weihnachten die lustigsten Nikolaus-Videos gemacht hat, aus seinem Foresight-Slay immer, im Nikolaus-Kostüm, das war großartig. Der hat auch der hat so lustige Videokommentare gemacht, so auf dem Atlantik, dass er seit 15 Tagen, da denkst du, jetzt bist du immer im Atlantik und dann siehst du wieder Boote, siehst gar keinen, und dann heute hätte er mal ein Flugzeug gesehen, das wäre ganz toll. Der hat das sehr lustig gemacht, und dann brach ihm ja das Rig, und dann hat er sich ja, ihr erinnert euch wahrscheinlich, dieses Ding da zusammen gebastelt, und fuhr dann mit so einem, weiß nicht, 3 Meter hohen Mast mit seinen selbstgeschnittelten Segeln da ins Ziel. Der kam ja irgendwie, weiß nicht, 3 Wochen später an. Das war so eine großartiger Empfang auch für den. Also den fand ich immer, ich freue mich total, dass der dabei ist, weil dessen cool, Videos gucke ich garantiert immer.
Aber sag doch mal, da haben wir da schon drüber gesprochen, über jetzt die Aktion von Richomme und Burton eigentlich am Start? Ich komme jetzt immer schon durcheinander, ne? Also was sagt er denn dazu eigentlich? Ich meine, das fand ich ja, apropos, wer kommt denn eigentlich wie rüber und wie positiv oder negativ oder Salzbuckel und bärbeißig. Also Richomme hat ja nun ist der Top-Favorit, Hinrik hat er gewonnen und davor auch. Und naja, und dann habt ihr ja mitgekriegt, dann ist doch dem Burton da sein Fock-Furler irgendwie kaputt gegangen und er hätte dann wieder umdrehen müssen, und dann hat ihm der Kollege das Ding eben gegeben, so wie man einfach sagen würde, ey, kannst doch von mir haben. Und das Coolste an der ganzen Nummer fand ich eigentlich, ich habe jedenfalls nicht viel drüber gelesen, dass er das einfach auch gar nicht so PR-mäßig jetzt aufgebauscht hat, so, und ich bin der Geilste, sondern einfach so ganz selbstverständlich unter Seglern. Und ehrlich gesagt, klar, hat man das gefeiert, und als Segler ist ja immer gerne, wenn so Fairplay-Geschichten, aber die war eben auch ehrlich, die Aktion. Und ja, also das, ja, wie habt ihr das wahrgenommen, oder?
Also ich fange mal an. Ich finde es auch natürlich super großartig. Ich finde aber, dass ich das, kann man das so sagen, so gehört auf See, dass man dem anderen natürlich hilft. Stimmt. Also
genau, so hat er es auch gesehen, offenbar. Deshalb hätte er, aus dem Grund wahrscheinlich, hat er es auch jetzt nicht so groß nach draußen getragen.
Ne? Genau, und wenn man dann, also ich meine, bei der letzten Woche, die sind ja auch, weißt du, ich meine, wie viele Leute sind dem hier Holkim zu... Escoffier, genau.
Ja, genau.
Zu Hilfe geeilt und haben ihn dann aufgenommen und sowas. Ich glaube, da gibt es gar keine Frage und ich glaube, das wird vermutlich jeder machen. Außer ja, Darlin, der nicht könnte, könnte er keinen Kontakt zur Außenwelt hat.
Nee, das stimmt. Aber ich fand, sitzt. Ich fand, wenn es um Leben und Tod geht, ist das tatsächlich selbstverständlich.
Ja, klar.
Aber weißt du, der hat jetzt einen Rundruf an alle gestartet und dann hat ihm der Top-Favorit, der jetzt wirklich, so ein Förler kann er immer mal brechen, der hat halt zufällig, was heißt zufällig, der hat geplant genau so ein Ding an Bord. Das heißt, der kann eben auch wegpilzen und Burton halt, und der hätte auch sagen können, pff, nee, weiß ich, also hätte sich auch keiner melden. Und der war ja, relativ, also schnell sofort dabei und das ist, und hat dann eben nicht so laut drüber gesprochen und hat auch nicht, wir erinnern uns bei der Warning Globe, da muss man auch jetzt immer nochmal, klar, muss man das irgendwann dann machen oder bei so einem Rettungsaktion, aber die haben ja alle da auch eine Zeitgutschrift für bekommen. Ich erinnere mich, es gibt so eine Geschichte von so einem Kanadier bei Olympischen Spielen, ich weiß nicht, der hat, ich glaube, Finnsich, der hat, ich glaube, in Pusan bei den Olympischen Spielen, da hat es richtig geballert und der lag relativ schlecht, konnte um eine Medaille segeln. Und dann hat er aber da einen so einen Kollegen, der gekentert war, ich glaube, irgendeinen Asiaten, der uns nicht so besonders gut war, ein bisschen überfordert war, den hat er gerettet. Und die Geschichte geht, ich weiß nicht, ist lange her, habe ich schon von mehreren Seiten gehört. Nach außen war das so eine Fairplay-Geschichte. Die Geschichte war, aber ich meine, der hätte eine fette Wiedergutmachung für bekommen. Der wollte sich gar nicht richtig retten lassen. So habe ich's. Und das war jetzt nicht eine wirkliche Notlage. Also der hatte, ey, doch, ich rette dich. Und also so nagelt mich da jetzt nicht fest, aber ich habe die Geschichte tatsächlich, die überall erzählt wird, die ist auch in ganz vielen Fairplay auch über den Seglerhorizont hinaus gepostet worden. Okay, ist schon Jahre her. Aber ich glaube, aber die wahre Geschichte, das will keiner so richtig erzählen, ist, dass der da steckte eben die Idee dahinter, eine Punktgutschrift möglicherweise zu bekommen. Hat, glaube ich, nachher nicht geklappt, aber egal, weil ich meine, das war jetzt natürlich nicht die Geschichte bei der Warning Globe, das war ja ganz anders geregelt, aber ihr erinnert euch, das ist ja, jetzt ja. Nicht, das musste man machen und das ist auch cool, finde ich, wie sie es nachher geregelt haben, auch wenn das dann natürlich irgendwie schief und komisch war und der eine sagt, ey, ich müsste doch eigentlich viel mehr Meilen gut alles schwierig, aber immerhin geht das, ne, und ja.
Ich meine, das müssen die, glaube ich, auch dann helfen, ne, wenn da eine Not ist, ne.
Genau, das macht man ja auch.
Aber ich glaube, so als Ehrenkodex ist es schon so, ja, dass man, ja gut, so ein Förler, ich meine, blöd wäre jetzt, wenn dem jetzt der Förler kaputt gehen würde.
Ja, das meine ich. Das Risiko ist ja da, also das ist fast schon, also man, sein Team könnte auch sagen, das ist unprofessionell, ne? Also ja, wenn dem jetzt der Förler kaputt geht, und dann sagt er, du kriegst hier die Kohle, du gibst, ist doch so ähnlich wie beim Fußballspiel, wenn jetzt einer sagt, Elfmeter und sagt, nee, du, das war kein Elfmeter und dann,
ja, klar.
Dann zeigt ihm sein Mannschaftskapitän der Vogel oder der Sponsor oder wenn es da, sag ich mal, um große Ehren geht oder so. Aber wenn die schon 5-0 vorne liegen, dann kannst du schön fair sein, ne? Also das ist ja immer zweischneidiges Schwert, umso netter ist eigentlich immer darüber zu spekulieren, aber das fand ich jetzt tatsächlich, umkaufen. Wie das abgewickelt wurde, schon was Besonderes. Und es hat für mich tatsächlich auch gerade Richomme, von dem habe ich jetzt auch so im Vorfeld so ein paar Sachen gelesen, dass er ja auch, hat vielleicht auch damit zu tun, dass er lange in den USA war oder jedenfalls auch englischsprachiger ist, dass man das einfach mehr versteht oder mehr im Fokus ist, für mich jedenfalls, dass er doch da eine Seite teilweise zeigt, die eben nicht so der salzbucklige Franzose, der eigentlich nie was sagt.
Wollen ja, wir...
Muss aber ganz kurz auch dazu sagen noch, solche Art von Hilfestellung, also muss ich ganz ehrlich sagen, ist, wie schon gesagt, ganz selbstverständlich und wird auch in der Szene so wahrgenommen, dass die sich, wenn man da so mit den Leuten drüber spricht, die in der Szene irgendwo wirklich tief verankert sind, die sagen einfach, Leute, guckt doch mal, woher die kommen alle. Kommen alle aus der Miniszene, Mini-Transat, Figaro. Und da ist das vollkommen selbstverständlich während der Regatten, dass man sich bei solchen technischen Fehlern wirklich untereinander hilft. Und also natürlich ist es hier eine ganz andere Dimension auf den großen Booten mit der professionellen Kampagne, mit den Millionenbeträgen im Hintergrund. Trotzdem, es wird als sehr, sehr selbstverständlich wahrgenommen.
Bevor wir zum Ende kommen, Da ja das Wetter so einen strammen Maxen macht da, würde ich sagen, ihr könnt eure Tipps nochmal updaten. Ich bleib bei meinem. Und meinen dürft ihr nicht nehmen, weil der ist belegt.
Na, aber das ist ja auch,
Nee,
ja,
dürft er,
das
nee.
ist nicht fair
Oder wollt ihr
jetzt hier.
dabei bleiben?
Nee,
Nee.
ich bleib
Ja,
dabei.
müssen wir ja. Das ist
Müssen
das,
wir
ey,
doch,
ich kann
oder?
jetzt, ja, wir können
Ja.
jetzt nicht Darlin sagen oder so. Dann könnte man, natürlich geht es ja jetzt eigentlich nur noch um die beiden. Das musste ich jetzt auch irgendwie glauben. Also, aber ja, okay, man, das stimmt ja auch. Wir kennen diese ganzen Rennen und wir haben ja gerade über Rettung hoch und runter gesprochen. Also das muss man ja auch immer sagen. Es ist nicht nur auf dem Tracker. Die segeln da immer noch im Grönland und was da alles passieren kann und bei Wind und das will man jetzt ja keinem hoffen. Das spielt ja tatsächlich immer irgendwie mit, ne? Und Lanvin ist der beste Beispiel jetzt gerade wieder. Zweimal da in Top 3 und zweimal irgend so ein Mister passiert. Und man muss auch sagen, es ist natürlich auch nicht immer Pech, sondern auch das jetzt nun wieder, boah, es ist nicht so viel pa passiert bisher, aber da steckt immer ein ganzes Team dahinter. Die loben natürlich auch immer ihre Teams und das ist nicht nur PR-Sprech, sondern je besser du ein Team beisammen hast und die bereiten dein Boot vor und checken nochmal alles. Und das hat natürlich auch immer was damit zu tun, ob du dann Fortune hast nachher dann, ne? Also dass nichts kaputt geht, muss man auch immer sagen. Es ist auch zu diesem Profi-Teil. Und wenn dann eben bei den hinteren Booten eher dann mal was kaputt geht, dann ist das natürlich auch irgendwie klar. Ich erinnere mich noch hier an unseren Freund Destremo, Michael, weißt du, was, ich meine, der mit seiner mit seinem Pappcockpit da eben, das ihm auseinandergepilzt ist, ne? Was war das denn?
Ja, gut, ich meine,
Ja,
aber das war jetzt eine vorhersehbare Sache. Da hätte ich
eben,
nicht
das ist
drauf,
dann
auf
eben
ihn hätte ich
klar.
nicht getippt. Auf ihn hätte ich
Nee,
nicht
eben,
getippt.
das weiß man, das weiß man. Na gut, aber die gehören,
Aber
ist ja total cool, ja.
na, lass uns doch was
Und,
anderes tippen. Die Frauen. Wer wird erste beste
oh
Frau?
ja, das ist
Tipp her.
spannend. Die sieht immer
Wer?
sensationell wieder. Pip Herr, sagt er.
Okay,
Nicht so
gut.
schlecht. Also, aber habe ich auch jetzt schon noch, wo die ist ja da wirklich mittendrin. Und das ist eigentlich eine der großen Stories dieser Regatta, dass sie da in diesem Pulk auch reingehämmert ist. Die müssen wir auch nochmal wieder mal was drüber schreiben.
Die kannst du auch
Weil
vertragen,
die.
finde ich, mit ihrem Budget da und sowas. Der würde ich auch
Ja,
vertragen können,
auch.
finde ich.
Genau, Batsch. Und die ist auch einfach ja eine der Entdeckungen der letzten Warning Group. Nicht
Ja.
umsonst hat die da aus dem Nichts was gemacht und Kohle bekommen für echt ein gutes Boot, oder beziehungsweise ein guten Update dann auch mit dem Boot, mit den Foils. Und das finde ich, und die, ja, ist ja nun wirklich auch nicht so eine, wie du hier schon sagst, jetzt eher eine Mini- und Figaro-Seglerin, sondern die kommt da auch um die Ecke irgendwie mit einem ganz anderen Weg und segelt da irgendwie mit, aber
Ja, was sagt er zu Violette d'Orange? Ich meine,
Sensationell, ne? Vierter Platz
sie
gerade.
auf Höhe Luwen
Ja.
Ja. Ja,
war
schon krass.
ja,
und
Wahnsinn, ja.
ja, und wird den nördlichen Kurs einschlagen. Also, naja, on verra. Ja, also ich bin für Violette d'Orange
Super.
als
Ach,
beste
das ist
Frau.
ja.
Und
Das ist
Carsten
aber ganz
ist.
schön
Carsten,
risky.
du bist für mich. Naja, gut, das Nachwuchstalent für das Nachwuchstalent. Die
Ja,
hatten ja vorhin
gut.
die Nachwuchsseglerin.
Eben war ich noch talentiert. Jetzt bin ich Nachwuchs oder was?
Nee, die talentierte Nachwuchsseglerin hat es. Die schickt dir
Ja,
das nachher.
beides talentiert auch. Nein, ich bin tatsächlich, ich glaube, das ist tatsächlich auch die beste Seglerin, absolut, egal was jetzt noch passiert ist. Ich glaube an Justine Metro, die
Ja. Ganz ehrlich
tatsächlich.
gesagt, ich auch, aber
Ja,
jetzt habe ich schon
wahrscheinlich.
Violett gesagt.
Aber
Aber
Sam
ja.
Davis ist tatsächlich, kommt, glaube ich, direkt, ist fast gleich. Aber so zumindest, immerhin ist die Dritte geworden beim ersten Mal. Also so von dem Potenzial und wie lange die dabei
Ja,
ist und so, muss
unbedingt.
man jetzt auch schon sagen. Ne? Aber ich würde, wenn ich mich zwischen den beiden so entscheiden müsste. Ich meine, erstaunlich oder richtig geiles Rennen fährt ja auch Clarisse diesmal, weil sie da auch in dem Paket ist. Irgendwann, die hat ja noch viel aufzuholen, so mit ihrem Boot und durch diesen ganzen Mist, den die ja jetzt die letzten, ja, das letzte Jahre. Zweiten Jahre ja schon fast erlebt hat, da mit melden und nicht und Betrug und weiß nicht was. Die
Ja, Wahnsinn.
hatte, also die hat da glaube ich viel Zeit verloren und da in diesem Boot steckt einfach noch krass viel drin. Ne? Da muss man ja dran denken, dass das Downings alte Kiste war mit den langen Foils, die keiner nachbauen darf, weil das eher so eine Godfather-Rule ist. Die hat längere. Also das kriegt sie glaube ich auch nochmal irgendwann auf Speed. Mal gucken, ob es das zu Ronny Globe schafft. Aber okay, wenn es ein Tipp ist, dann würde ich.
Aber, meint ihr denn, dass man nach dieser Veranstaltung jetzt, wenn die im Ziel sind, dass man sich da schon festlegen kann auf die Favoriten für die Vendée? Also auf so, wenn man sagt, ich tippe jetzt einen. Meint ihr, das hat sich jetzt alles so gefestigt oder da passiert noch was? Weil ich zum Beispiel denke, also ich wäre manchmal geneigt, also wenn du mir jetzt sagen würdest, es geht nichts kaputt unterwegs, würde ich, glaube ich, Louvain tippen sogar. Weil
Für
der,
was?
für die
Für die
Vendée,
Vendée. Für die
weil
Vendée.
der, ja, weil der, also jetzt nicht mehr, aber weil der bislang, bis es kaputt gegangen ist, war der immer so gut dabei und der scheint, der gilt ja so als der Wetterrouting-Gott. Das scheint sich dazu, wie du schon sagst, Carsten, der ist als erster da abgebogen und die beiden hinterher. Ich glaube nicht so verkehrt. Der war ja auch bei das, war ja immer beim The Ocean Race so angeteased, dass es gut ist, dass der dabei ist. Hat ja Boris auch selbst immer gesagt, weil der brutet wie kein Zweiter. Ich könnte mir vorstellen, das Boot scheint schnell zu sein. Gut, der Bugspriet, aber da guckt jetzt Helge drauf, dann wird es funktionieren.
Genau.
Und aber den würde ich zum Beispiel, würde ich sagen, so, ja, das würde ich ihm zutrauen, glaube ich.
Ja, definitiv, also der gehört sicherlich dazu und das sehe ich genauso. Und das Boot muss man ja auch sagen. Ich meine, wenn du sagst Ocean Race, das war ja am Anfang, hat alle Etappen da gewonnen, ne? Also das
Ja,
war,
das stimmt.
bevor der dieser Mist mit Escoffier da irgendwie anfing und
Ja,
hin und
vergisst man
her
immer,
und
ne?
ne, also das war das Favorit. Und naja, die haben ja dann auch sich den Mast gebrochen, dann hatten sie auch einen Ausfall, die hätten das Ding ja eigentlich überlegen gewonnen. Aber natürlich, aber inzwischen, seit danach kam ja erst die neuen Boote, sag ich mal, auf den Markt und es waren ja auch nur fünf Boote jetzt beim Ocean Race. Aber ich glaube nicht, dass sich generell jetzt irgendwie was verändert nach diesem Rennen. Das ist so speziell und das war jetzt auch, dass Boris da den Absprung da geschafft durch diese Wetterkonstellation. Das ist naja, wirklich erstaunliche Konstellation. Klar, er hat seine Chance da genutzt, alles genial, aber ab jetzt oder seit den letzten Tagen kann man jetzt gar nichts mehr über die Performance da irgendwie aussagen,
Nee.
wie jetzt gut das Boot ist oder nicht. Ich glaube tatsächlich, Boris hat sich definitiv, was auch immer, ob er jetzt Erster, Zweiter oder ob er einen Ausfall hat, das bis dahin. Der hat sich in diesem Ranking so weit nach vorne geschoben, auch wenn die
Wahnsinn.
Franzosen es ja immer nicht wahrhaben wollen, glaube ich. Der wird nie genannt da oben. Ich glaube, da müssen sie langsam so ein bisschen umdenken, wenn sie diese internen Rankings hoch und runter naja, auch verlautbaren lassen. Aber der gehört natürlich schon mit dazu, aber nach wie vor also Darlin und auch
Ja, klar.
Richomme und Rouillon, das sind alles also die vier, die bleiben da, egal was da jetzt passiert und dass sie den Absprung da nicht geschafft haben.
Bei
Was meinst
Boris
du,
finde ich,
Michael?
was wo ich auch denke, also abgesehen davon, was wieder so performt, muss man über Malizia sprechen. Das scheint ja jetzt ausgereift zu sein irgendwie. Es gab keine Probleme bislang. Hoffen wir, bleibt so. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dieses Thema, ist es eigentlich gut, das Boot früh fertig zu haben oder spät? Andererseits muss man sagen, gut, Malizia, da würde man jetzt sagen, ja super, dass die schon da die Ocean Race gemacht haben und dann sieht man die Schwachstellen. Und andererseits Holcim oder Holcim. Michael, wie kannst du das mal ein für alle Mal aufklären? Holcim oder Holcim?
Holcim
Holcim.
Ist das
Ist eine
Schweizer
Schweizer Firma.
Firma. Ja.
Der Holcim, genau.
Die
Also wenn
sprechen da auch
man.
Französisch, Herr Schweiz.
Ja, die sprechen
Als
auch Französisch, gebe ich
ja.
absolut recht, ist aber deutsch-schweizerisch.
Der Holcim.
Der
Nee, aber wenn
Holcim.
man sieht, den Holcim,
Ja.
dem bricht jetzt zweimal die Nase ab, das spricht natürlich auch nicht für besonders ausgereift. Ne?
Naja.
Also man weiß es nicht, was besser ist.
Also jetzt mal ehrlich, über Schäden und so, also potenzielle Schäden kann man bei Hochseeregatten überhaupt nicht reden. Weil es passiert oder es passiert nicht. Das ist einfach, ja, wer hätte statistisch jemals gedacht, dass bei Lunwen und so weiter und so fort, bei dem gibt es wirklich verschiedene Aussprachemöglichkeiten, dass bei zwei Regatten hintereinander der Bugspriet wegknallt. Statistisch völlig unmöglich, aber
Ja.
ist trotzdem passiert.
Und dann, Michael, kommst du dazu, weißt du, Helge fährt jetzt nach Lorient, macht ihm eine ordentliche Bugspritze da dran, die sie mal hält. Dann fährt er
Wer
los
um
und dann.
Himmels Willen ist denn dieser Helge?
Helge von der Linden. Das ist unser Partner, der macht immer den Tipp der
Oh,
Woche, wenn du uns
Michael
um.
ist zwar
Ach, das
talentiert,
war
aber
jetzt.
sowas weiß er
Das,
nicht.
ja, das.
Ja,
Ja, gut. Also gut,
ist
dann
zu weit weg
fährt er.
von
Das
Frankreich.
ist dieser Werbepart jetzt in diesem wunderbaren Podcast.
Nein, in diesem Special gibt es noch keinen Werbepart, da suchen wir noch
Ah,
Partner. Also, ah, okay. Wenn du jemanden kennst, Holzim zum Beispiel.
Ja.
Nee, das Special ist ja davon ungelöst, aber ich kenne Helge seit Jahren. Der ist, nein, aber jetzt, ich wollte eigentlich sagen, wenn jetzt machst du dem dann einen super Bugspriet drauf, wo du sagst, gut, der hält, und dann fährst du mit dem tollen Bugspriet los und sammelst drei Tage später irgendwie mit einem vollen Container. Das kannst du dich nicht beeinflussen. Also,
das ist ja der Punkt.
Klar.
Aber ich meine, es war ja genau, wenn du erinnerst, hier Charal, BU, da mit seinem Förler-Ding da oben, da sind auch einige, dass der zurückfahren musste beim Transat CIC. Da sind ja auch einige sehr nervös geworden, weil viele dieses gleiche Produkt auch da oben am Mast hängen haben. Und dann ist ja nicht so, dass sie sich da alles irgendwie Sonderanfertigungen machen. Und da wird durchaus mal, oder da gibt's doch Austausch zwischen den Teams, Michael, oder? Dass da mal einer fragt, sag mal, du, ich habe das Ding da drauf gehabt, was ist denn jetzt bei euch gebrochen? Und manchmal hört man da oft
nichts
davon. Aber natürlich. Das muss ja der Fall sein, ne?
Ja, unbedingt. Die haben ganz viel Austausch. Also ich meine, natürlich ist das ideal, was Rouillon und Gutschalt machen, dass sie gleich zwei Boote in einer Kampagne haben. Aber
können sie ausschlachten.
Sagen, das ist, ja, aber nee, das ist einfach wunderbar. Das funktioniert auch. Das funktioniert in der Szene auch. Da kann keiner irgendwie sagen, nee, das mache ich jetzt nicht oder sage ich dir jetzt nicht. Oder von Anfang an ist das so gewesen. Also von Charal rüber zum Japaner, zum DMG Mori, das war ja auch so eine Geschichte. Die haben ja auch untereinander total ausgetauscht. Und also, nee, funktioniert gut, der Austausch.
Sag mal, ich würde euch in eine wieder irgendwelche KI-Abmoderation ersparen, wenn ihr zusagt, dass wir uns nach der Ankunft nochmal treffen zu einer Zusammenfassung dieses Rennens. Bist du dann eigentlich in Lorient oder in Les Sables ist das, ne, wo die ankommen? Bist du da, Michael?
Ich bin nicht in Les Sables, ich werde in Lorient sein, ja.
Beim Crêpe Boris Herman.
Wir können uns natürlich gerne beim Crêpe Boris Herman treffen, aber ich bin bereit. Werde ich es hinkriegen. Je nachdem, super, wann sie kommen. Ne? Also ich habe auch noch irgendwann eine Radtour vor mir. Das ist zweieinhalb Wochen werde ich losfahren. Ich hoffe, dass sie bis dahin zurück sind in Les Sables.
Sollte so sein. Ne? Das heißt, wir treffen uns nochmal zum abschließenden New York Vendée oder Atlantik hin und zurück Podcast mit Podcasten und Miku.
Ja.
Und da ihr das macht, werde ich jetzt nicht abmoderieren, sondern sagen vielen Dank für heute und es bleibt spannend. Ne? Bis bald.
Jo, bis ganz bald.
Tschüss.
Ciao.
Das Segelreporter Podcast Special.